Das letzte Lied, das wir gehört haben, passt sehr gut zu der Predigt. Und zwar in der königlichen Majestät, wo Jesus da besungen wird als Löwe und als Lamm. Und mit dem Bild, dass irgendwann jeder einmal wird seine Knie beugen vor dem König. Ich möchte zuerst noch ein paar Worte über mich verlieren und euch ein bisschen zeigen, wo ich herkomme und was ich gerade so mache. Vielleicht kennt ihr einen von euch, den Matthias Murhofer. Der ist in der FWG Bern momentan, also in der Innenstadt in Bern, direkt beim Bundeshaus, etwa 200 Meter entfernt. Dort bin ich momentan ein Kandidatenjahr am machen. Und nächstes Jahr werde ich vermutlich irgendwo in einer FWG in der Schweiz dann angestellt werden als Prediger. Ich komme ursprünglich aus dem Bündnerland und bin kein Berner. Aber ich bin vom Dialekt her auch kein Bündner. Also meine Wurzeln sind zwar aus dem Bündnerland, aber ich komme ursprünglich aus dem Thurgau. Und es tut mir jetzt schon leid für die, die sich das nicht gewöhnt sind. Ihr müsst jetzt bei dieser Predigt hier durch, leider. Mein Grossvater ist damals vor 70, 80 Jahren aus Tiefenkastel ausgezogen und nach Zürich an die Limmat und hat ein Coiffeur-Geschäft aufgemacht, weil es einfach ein bisschen lukrativer war in dieser Stadt. Und mein Vater, der hat zuerst in der Credit Suisse in Zürich gearbeitet und hat dann gefunden, jetzt braucht er es ein bisschen ruhiger und ist dann nach Weinfelden in die Thurgauer Kantonalbank und hat sich im Thurgau niedergelassen. Das heisst, darum habe ich auch dann nicht den Zürcher Dialekt von meinem Vater angenommen, sondern den Thurgauer Dialekt, den ihr jetzt gehört. Ich habe Trichon als Ausbildung gemacht, bin 4 Jahre dort gewesen und jetzt, also letztes Jahr, bin ich fertig geworden und habe meinen Bachelor abgeschlossen. So viel zu mir. Sie bringt dich dazu, etwas zu tun, was du eigentlich nicht möchtest. Sie verleitet dich dazu, Neues auszuprobieren. Aber manchmal verführt sie dich auch. Und zum Teil ist sie verlockend süß. Sie versucht, auf dein Unterbewusstsein Einfluss zu nehmen. Und sie möchte deine Gedanken in Besitz nehmen. Sie kommt im Fernsehen, im Internet, per Post, manchmal auch ganz unangenehme Telefonanrufe. Man sieht sie in der Stadt, im öffentlichen Verkehr, in Zeitschriften und Zeitungen. Von was rede ich? Von der Werbung, genau. Die Werbung probiert auf uns Einfluss zu nehmen. Und spannend ist, gerade gestern habe ich ein paar Videos angeschaut, wie man moderne Werbung herstellt. Und gerade wenn es um Nahrungsmittelwerbung geht, Nahrungsmittelindustrie, die sich probiert zu verkaufen, ist es sehr spannend, dass man eigentlich in diesen Werbeblöcken ganz andere Sachen sieht, als in Wirklichkeit man es sich vorstellt. Man sieht zum Beispiel ein feines Vanilleglasse und dann wird in einem Werbeblock schön eine Schokosauce über das Vanilleglasse gelaufen und genüsslich wird gesagt, dass das Produkt das Beste ist und der beste Geschmack einem angeboten wird. In Wahrheit ist aber dahinter eigentlich nur irgendeine Fettmasse, die nicht einmal kalt ist, die extra so aus- und so dargestellt wird wie Vanilleglasse. Und die Schokosauce, die da drüber gegossen wird, ist in Wahrheit ein Mix aus Bindemittel und aus zähflüssiger Farbstoff. Also wenn ihr solche Werbeaufnahmen seht, lasst euch nicht betrügen und kauft die Produkte nicht wegen diesen Werbeaufnahmen. Spannend ist auch, wenn man eine Kaffeewerbung sieht, what else? Dann wird obendrauf ein Schaum sichtbar von feinem Kaffeeschaum, wo in Wahrheit aber meistens Rasierschaum ist. Weil Rasierschaum lässt sich besser bearbeiten und bleibt länger erhalten für so eine Werbeaufnahme. Wir werden eigentlich regelrecht angelogen, betrogen, damit wir schlussendlich Sachen kaufen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt möchten. Wie wäre es aber, wenn eigentlich die Werbung anders laufen würde? Wenn die Werbung der Wahrheit entsprechen würde und echt werden? Zum Beispiel, wenn plötzlich es heisst, also wenn Sie unser Produkt kaufen, dann wird das ernsthafte Folgen haben über längere Zeit für Ihre Gesundheit. Oder unser Produkt, das hat gerade besonders viele Kalorien und es wird Sie auf längere Zeit dick machen. Oder was wäre, wenn eine Smartphone-Firma würde sagen, wir haben jetzt das neueste Smartphone entwickelt und mit ganz vielen neuen Tools die eigentlich völlig überflüssig sind, weil das Smartphone, das sie jetzt haben, hat eigentlich schon alles, was sie in ihrem Leben werden brauchen. Vielleicht eine Druckerfirma, die zugibt. Unser Drucker ist zwar super, aber wir haben ihn extra so gebaut, dass er in 10 Jahren den Geist aufgibt, damit sie sich wieder einen neuen Drucker kaufen müssen. Wir wissen, die Werbung stellt im Normalfall die positive Seite von einer Sache ganz klar dar. Und die negativen Sachen werden unter den Teppich gekehrt. Und bei der Werbung, da grenzen wir an die Wahrheit. Also es ist eine Grenze zur Wahrheit, die fast überschritten wird. Und eigentlich ist es so, dass ich in dieser Predigt jetzt nicht möchte, darauf eingehen, wie das unserer Gesellschaft gut tun, wenn Ehrlichkeit und Wahrheit Einzug erhalten in unsere Gesellschaft. Das liegt völlig auf der Hand. Aber das soll nicht das Hauptthema sein von dieser Predigt. Kauft jemand gern Zigaretten, wenn auf dem Pack verschrumpelte Lungen drauf sind? Ich glaube eher weniger. Es macht einfach keinen Spass, um so etwas zu kaufen. Ich möchte in dieser Predigt darauf eingehen, was denn mit der Wahrheit bei Jesus auf sich hat. Und was für Jesus Werbung bedeutet für die Nachfolge und was er unter Marketing versteht. Und darum auch jetzt der Titel von dieser Predigt: Jesus möchte uns kein Honig ums Maul schmieren. Mit dem, was er sagt. Und ich habe einen ziemlich provokativen Text ausgewählt, nicht um euch zu sagen, ich wäre eigentlich im Fall, also ich bin Prediger und ich habe das im Griff, sondern einfach um die Botschaft von Jesus euch näher zu bringen. Und ich möchte nicht mich im Vordergrund stellen, sondern es geht um die Bibel und um seine Botschaft, die er uns weitergibt und nicht um mich und ich als Person. Wir sind im Matthäus-Evangelium im Kapitel 16, und zwar ab Vers 24 bis Vers 26. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Puh, also das ist Werbung für Nachfolge. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich an die Sache müsste hergehen, dann würde ich als Prediger ja anders auftreten. Weil ich möchte ja die Menschen für mich gewinnen und ich möchte sie nicht abschrecken. Ich möchte, dass Menschen mir nachfolgen und einfach das Beste wahrnehmen an dem Dienst oder an dieser Nachfolge, an dem Leben mit Christus. Aber Jesus begegnet uns da ganz anders und er beleuchtet eine andere Seite vom Glauben und die Seite, wo wirklich sehr hart kann sein. Es ist übrigens ein paar Vers vor das erste Mal, wo Jesus von seinem Leiden anfängt zu reden. Er verkündet seinen Jüngern, in nächster Zukunft werde ich müssen leiden und ich werde verraten werden und ich werde am dritten Tag auferstanden und sie möchten ihn davon abhalten, die Jünger. Und gerade in den nachfolgenden Text kommt jetzt unser Text und Jesus sagt, nicht nur ich werde müssen leiden, sondern wer mir nachfolgen möchte, der wird auch müssen ein Kreuz auf sich nehmen, und zwar sein Kreuz, und sich selber müssen verleugnen und auf den Weg gehen mit mir. In diesem Kontext befinden wir uns von dem Leiden. Und spannend ist, die Jünger, die haben ja noch keine Ahnung gehabt, was eigentlich in Zukunft wird passieren mit Jesus. Sie haben noch nicht gewusst gehabt, dass Jesus Christus ans Kreuz wird genagelt werden und die ganze Geschichte von seinem Tod und von seiner Auferstehung, das ist für sie alles noch völlig unbekannt gewesen. Jetzt haben sie das erste Mal gehört, dass ihren Herr, ihren Chef wird sterben und auferstehen. Und für sie ist das Kreuz jetzt einfach eine völlige Unbekannte gewesen. Also das Kreuz die im Zusammenhang stehen mit der Selbstverleugnung, das haben sie noch nicht gekannt, als das, was ihrem Herr wird passieren, dem, wo sie nachfolgen. Aber was haben sie darunter verstanden, denn unter einem Kreuz zu dieser Zeit? Was haben die Jünger gedacht, was das Kreuz kann sein? Und spannend ist, wenn man ein bisschen in die Historie geht, also in die Geschichte hinein, da gibt es zum Beispiel den römischen Philosoph, den Cicero, der ein Jahrhundert vor Jesus gelebt hat, und der beschreibt das Kreuz zum Beispiel als die scheußlichste und brutalste Art, wie ein Mensch kann sterben zu dieser Zeit. Es war eine Art der Exekution. Und besonders im Raum von Palästina hat es schon sehr viele Exekutionen gegeben und viele Menschen sind durch das Kreuz gestorben. Und zwar hat das Römische Reich zu dieser Zeit, wo das Ganze beherrscht hat, das als Mittel vom Druck gebraucht, um die Menschen unterdrücken, dass sie Angst bekommen, sich aufzulehnen. Es ist meistens für den Aufstand gebraucht worden. Das ist ein Bild aus der Archäologie. Wo man vor etwa 50 Jahren den Fund gemacht hat, und zwar ein Ferse, der durchbohrt worden ist von einem Nagel, weil das so gang und gäbe war, dass man eben auch einen Fuß durch den Fersenballen direkt ins Holz angenagelt hat. Und es ist nicht ein Einzelfund, sondern man hat mehrere Funde von dem gefunden. Der Flavius Josephus ist ein jüdischer Historiker, der hat direkt nach Jesus Christus gelebt. Und er ist während der Belagerung von Jerusalem, ist er Geschichtsschreiber gewesen, und er beschreibt ganz viele Kreuzigungen, er hat sie persönlich gesehen und beschreibt auch sie als die erbärmlichste Todesart. Und es hat einen Aufstand gegeben von den Juden und eine Garnison hat Machaerus unter sich gehabt und ist dort in die Festung geflüchtet. Und einer von ihnen ist gefangen worden und die Römer haben die Kreuzigung vor der Festung abgehalten gehabt. Und wo die Garnison gesehen hat, die überhaupt noch nicht unterlegen gewesen wäre und die Festung hätte können halten, aber wo sie gesehen haben, dass die Römer jemanden von ihren Gefangenen möchte kreuzigen, ist ihnen der Mut so fest versunken, dass sie sich sofort ergeben haben, damit sie dem Schicksal entgehen können. Das Kreuz war eine Foltermethode. Normalerweise haben die Menschen 3 Tage lang an dem Kreuz überlebt und haben sich können auf einem kleinen Absatz abstützen und sind schlussendlich an einem Erstickungstod gestorben oder am Durst oder am Hunger oder an Schwäche. Das ist also, muss man sagen, keine einfache Botschaft von Jesus. Es ist nicht so, dass man auf irgendeine Art und Weise könnte das Kreuz irgendwie beschönigen. Und für uns hat es vielleicht schon auch einen leicht romantischen Anklang, weil wir verstehen darunter, also Jesus Christus, der uns erlöst hat am Kreuz und für unsere Sünden gezahlt hat. Aber für sie war das Kreuz einfach eine Foltermethode gewesen. Das heisst also, ein damaliger Hörer hat das so verstanden, dass Jesus Aufstand zu Aufstand und Rebellion aufruft. Und dass der Weg Scham und Leiden wird beinhalten. Sie haben darunter verstanden, dass sie wirklich einen Weg vor sich haben, der bis in Folter enden kann, wo sie wirklich auf eine schreckliche Art und Weise auch umkommen können. Und ganz ehrlich, Jesus hat da definitiv niemandem von diesen Jüngern Honig ums Maul geschmiert. Und seine Werbung, die er macht, ist nicht eine Werbung, die die positive Seite beleuchtet von der Nachfolge, sondern eben auch die Seite stark beleuchtet wird. Und man stellt sich vor, das sind Menschen, die Jünger, die haben ihre ganze Familie hinter sich gelassen, die haben ihren Besitz hinter sich gelassen, um mit Jesus umeinanderzuziehen und ihn auf seinem Dienst zu begleiten. Und jetzt fordert Jesus, obwohl sie schon alles hinter sich gelassen haben, fordert noch mehr von ihnen und sagt diesen Jüngern, ihr habt zwar schon alles hinter euch gelassen, aber euer Weg wird sogar bis ans Kreuz herlaufen. Bis an euer persönliches Kreuz. Das ist Werbung, die es in sich hat. Werbung, die eben kein Honig ums Maul schmiert. Jesus macht auf eine andere Art und Weise Werbung. Wir können jetzt auch sagen, ja, das ist ein Text von vielen aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien. Und die Evangelien sind ja sonst auch anders. Aber wenn man ein bisschen die Evangelien sucht, dann merkt man in diesen vier Evangelien im Neuen Testament, wo das Leben von Jesus beschreibt, merken wir, der Text ist kein Einzelfall, sondern es gibt noch viele Texte, wo Jesus über das Leid, wo er vorsteht, von diesen Jüngern wird reden. Zum Beispiel in Matthäus 10, 34 bis 36, sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Der Text geht noch weiter. Oder ein bisschen vorher. Und zwar Matthäus 10, 21 bis 22. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Ein anderer Text, Matthäus 8, 21 bis 22. Matthäus 8, 21 bis 22. Da kommen verschiedene Menschen zu Jesus und einer von seinen Jüngern kommt zu ihm und sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, aber bitte, ich möchte zuerst meinen Vater begraben. Und dann komme ich und folge dir nach, woher das es geht. Und Jesus sagt zu ihm, lass du die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach, sofort, radikal, jetzt. Das ist Werbung, die es in sich hat. Und man muss in den vier Evangelien keinen Text suchen. Man muss sie nicht suchen, die Texte, die zur radikalen Nachfolge auffordern. Die Texte, die wirklich kompromisslos sind, wo Klartext redet, wie wir es in der Einführung gehört haben. Jesus macht Werbung, wo wirklich Klartext redet und sagt, das kann euch bevorstehen, wenn ihr mir nachfolgt. Und ich finde das wirklich spannend, auch wie wir als Gemeinde heutzutage Werbung machen für unsere Gemeinde oder auch eben einfach für Nachfolge zu Jesus Christus hin. Wie denken wir, werden wir Menschen gewinnen, in die Nachfolge zu kommen von Jesus Christus? Und wie machen wir Werbung? Zum Beispiel, wenn du Jesus Christus nachfolgst, werden deine Probleme leichter und du wirst Lösungen sehen und kein Problem haben. Oder wenn du gehorsam bist, Gott, dann wirst du sein Segen erhalten und das bedeutet eben dann gleich auch Verschonung von Krankheit und materiellen Segen. Oder wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du ganz sicher viele Wunder erleben und wie Gott wird deine Wege leichten. Bei Gott sind die Wege manchmal nicht ganz so einfach. Und Gott führt manchmal Umwege in unserem Leben und plant Wege ein, die wir selber so nicht würden auswählen. Und manchmal führt eben gerade auch ein Umweg ans Ziel und nicht der einfache Weg. Und das Leben mit Jesus ist nicht einfacher, sondern kann auch bedeuten, dass es eben gerade schwierig wird. Und auch wenn wir auf Gemeindeebene Werbung machen, sind wir oftmals so, dass wir eine Gemeinde möchten sein, die sehr modern ist, attraktiv, anziehend, fresh, wo du reinkommst in die Gemeinde und denkst so, wow, da fühle ich mich wohl, das ist schön da, das sind alle nett zu mir. So eine Gemeinde möchten wir sein und so möchten wir für Nachfolge werben. Aber eine Gemeinde, die sagt, bei uns lernst du, was es bedeutet, dein Kreuz auf dich zu nehmen und dich selber zu verleugnen in deinem Leben. So eine Gemeinde möchten wir lieber weniger sein. Aber man merkt, je mehr man in der Gemeinde anfängt, die Botschaft positiv zu färben und in ein rosarotes Licht hineinzustellen von Jesus Christus, desto mehr werden wir auch in unserem Leben oder auch in Gemeinden anfangen, Kompromisse zu dulden. Und wir werden Jesus anders darstellen, als er in der Evangelie war. Jesus Christus hat sicher keine Wischi-Waschi-Predigt. Er hat keine Werbung gemacht, wo uns Honig ums Maul schmiert und die positiven Sachen besonders positiv darstellt, sondern er hat Klartext geredet und Werbung gemacht, die es in sich hat. Wie sollen wir werben für Jesus? Und was heisst es, Nachfolge zu leisten? Im zweiten Teil redet Jesus jetzt davon und sagt und stellt eine didaktische Frage. Was hilft es denn, wenn wir die ganze Welt gewinnen und unsere Seele da dabei verlieren? Und in dieser Frage steckt ganz viel die Frage nach materiellem Reichtum, wo uns im Westen ganz besonders betrifft. Materieller Reichtum, aber auch Macht über die ganze Welt auszuüben. Sicherheit, einen guten Ruf, Ansehen in der Nachbarschaft. So ein Leben, wo man sich wünscht, wo alles eben gerade ist, wo alles direkt aufs Ziel zuläuft und alles positiv ist. Wenn du die ganze Welt gewünschst, so wird dir das nichts nützen fürs Leben. So möchte uns Jesus das zeigen. Aber wenn du die ganze Welt besitzt und alle deine Wünsche sich erfüllen würden, so wird dir das auf dem Weg der Nachfolge nichts nützen und im Kampf für deine Seele. Aber wenn schon das Grosse und die grossen Wünsche dir nichts nützen, was nützt denn dir, wenn du kleine Wünsche hegst und einen Kompromiss machst im Glauben und zu Jesus sprichst, also bis dorthin bin ich bereit zu gehen. Aber wenn es an diese Grenze kommt, die überschreit ich nicht in der Nachfolge zu dir. Ich persönlich merke, dass ich im Glaubensleben oft in einen Modus hineingehe, auch im Gebet, wo ich manchmal anfange zu feilschen mit Jesus. Und sage, ja, aber das wäre wirklich schön. Oder das möchte ich nicht von mir geben. Und wenn du mir diesen Wunsch nicht erfüllst, dann wird die Schwierigkeit im Glauben, dann werde ich dir nicht mehr so leicht nachfolgen. Die Kompromisse, die uns plötzlich anfangen zu begleiten. Aber was nützt es uns für unser Leben, wenn wir Wünsche nicht loslassen und nicht ihm anvertrauen und nicht von uns wegschauen und ihm nicht sagen, ich bin bereit, dir nachzufolgen, koste es, was es wolle. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus einem Buch, das ich momentan gerade am Lesen bin, vom Tolkien. Es ist die Reihe, und zwar «Der Herr der Ringe» heisst das Buch. Ich lese es auf Englisch, um meine Englischkenntnisse ein bisschen zu verbessern. Und ich möchte etwas daraus herausziehen. Weil der Tolkien war ja einer, der sehr biblisch auch einen Hintergrund hatte. Er war zwar katholisch, aber durch das zieht sich auch ein Faden durch die Bücher durch, wo er immer wieder christliche Aspekte aufgreift, wo sie plötzlich so in die Bücher hineinfallen. Weil er so fest aus dem Hintergrund rauskommt. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, da reitet Pippin mit dem Gandalf. Der Pippin ist ein kleiner, halbwüchsiger Mensch, 3 Köpfe kleiner als die normalen Menschen, das normale Volk. Und der Gandalf ist von normaler Größe und die reitet da in die berühmte Stadt hinein, nach Minas Tirith. Und in dem Buch ist die Stadt mit aller Pracht beschrieben. Aus lauter weissen Steinen ist die Stadt gebaut. Es gibt dort drin keine andere Farbe, es ist alles weiss und scheint hell. Und sie reitet den Berg auf und die Stadt ist umgeben von 7 Mauern, die die ganze Stadt beschützen. Und im innersten Kern, auf der Spitze des Bergs, stehen die königlichen Paläste. Und sie reitet durch die Stadt durch der Pippin ist bezaubert, kommt aus einem einfachen Volk von dieser Stadt und von dieser Pracht. Und sie kommen in den königlichen Palast vom Denethor hinein. Das ist der Statthalter zu dieser Zeit. Er sitzt auf einem Thron und hinten dran ist ein grosser leerer Thron. Und der Thron steht für den König, der vor langer Zeit ausgezogen ist und die Statthalterschaft an dem Denethor übergeben hat. Und von dem, von dieser unglaublichen Pracht verzaubert, kommt der Pippin jetzt vor den Denethor her und er kann gar nicht anders, als dass er sein Schwert im nächsten Augenblick vor den Denethor herleitet und sagt, sein kleines Schwert von dem Halbling, eben von dem Hobbit, von dem kleinwüchsigen Mensch und sagt ihm, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Und ich bin bereit, mein Leben zu geben für diese Stadt. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, egal was kommt. Und ich möchte dir dienen bis an mein Lebensende. Und er legt sein Schwert, eben wie gesagt, von der Denethor hin und schwört seine Loyalität auf die Stadt und sagt ihm, ob zum Leben oder zum Tod, ich folge dir nach, es soll kosten, was es möchte. Ich möchte jetzt überhaupt keine Werbung machen für Filme oder für Bücher, auf keinen Fall. Und ich finde es aber speziell, ich bin besonders angesprochen von dieser Stelle. Ich merke, irgendetwas klingt in mir an, von Königtum, von etwas Adligem, von etwas Ehrenvollem, von dem blauen Blut. Und dann frage ich mich auf der anderen Seite, ich bin doch eigentlich Schweizer. Und wir haben doch einen Bundesrat. Und stellt euch mal vor, irgendjemand in diesem Bundesrat würde sich zum König aufschwingen. Und irgendjemand würde die Macht an sich reissen und sagen, jetzt beugt euch von mir, ich bin der Nachfahr von Wilhelm Tell und ihr schuldet mir eure Nachfolgschaft. Das passt irgendwie nicht. Ich glaube, der Bundesrat würde ziemlich schnell abgewählt werden, egal von welcher Partei, SP, SVP, CVP auch würde kommen. Es kommt nicht darauf an, hätte ich keine Chance. Weil wir sind da anders geprägt. Und trotzdem steckt auch in uns Schweizer so ein gewisser Hang zu dem Königtum. Wir können das nachvollziehen. Wir merken doch irgendetwas Höheres, etwas Adliges, das blaue Blut. Ja, genau. Und wir können besonders auch plötzlich Menschen nachvollziehen, die in der Antike ihre Knie vor jemandem gebeugt haben und gesagt haben, ich möchte mein Leben für dich einsetzen und ich gehe bis in den Tod, wenn es muss sein. Und auch in der heutigen Welt ist Königtum nicht etwas, das fern ist von uns. Zum Beispiel in Thailand hat das Wort vom König so eine Macht, dass er einen Politiker sofort absetzen kann, sobald er keine Lust mehr hat, den Politiker in seinem Amt zu behalten. Und auch in England kennt man ja das noch, die Queen, die besonderer Ehrwert ist. Und wenn du die Queen beleidigst, also dann bist du nicht mehr Freund von einem Engländer. In vielen Sagen zeichnen sich Geschichten um das Königtum. Und wir sind angezogen von dem König. Und gerade auch in dieser Textstelle tritt Jesus eben auf, nicht einfach als ein Mensch, als irgendein normaler Mensch, sondern als der Mensch, der eben das blaue Blut in sich hat. Als der Mensch, der eben mehr ist und der uns wirklich ein Versprechen machen kann und der kann uns in die Nachfolgschaft berufen und kann sagen, ich möchte, dass du mir nachfolgst, ob es zum Leben ist oder zum Tod, ob es zum Guten ist oder zum Schlechten. Es sei, was es koste. Und so geht auch der Text jetzt in Matthäus über in so eine königliche Stelle rein, in so eine majestätische Stelle. Der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. So haben wir es gerade vorher gesungen, vor der Predigt. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jedem vergelten nach seinem Tun. Und wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinen Tun. Er wird kommen in seinem Reich. Spannend ist an dieser Stelle, dass Jesus die volle Herrlichkeit vom Vater hat. Die volle Herrlichkeit vom Vater. Irgendwann, zu irgendeiner Zeit, möchte uns Jesus sagen, da wird der Vorhang fallen. Und er wird plötzlich Mittelpunkt von dem Geschehen sein. Und in Macht wird er kommen mit Engeln. Und wir können uns das gar nicht vorstellen. Es ist wie der Einbruch von einer speziellen Dimension, von einer Dimension, die man jetzt noch nicht kennt. Und die ist wie verborgen von dieser Welt. Und manchmal bedeutet es Scham. Manchmal bedeutet es, ach, Jesus nachzufolgen, das macht mir viele Probleme. Und die Menschen schauen mich mit anderen Augen an, plötzlich, wenn ich sage, dass ich Christ bin. Ich hatte vor der Predigt noch kurz die Diskussion mit dem Thomas, und zwar über das Gate 27 in Winterthur. Das ist von der FEG gebaut worden. Und das sind eigentlich nur Räumlichkeiten. Und in Winterthur, da treffen sich Politiker ab und zu in dem Gate 27. Und eigentlich sollte es ja kein Thema sein, die mieten die Räumlichkeiten. Und trotzdem hat das einen Artikel in der NZZ verdient, der fragt, wieso mieten sich die Politiker gerade in diesen Räumlichkeiten von der FEG Winterthur ein. Weil dort steht ja im Eingang Werbungen von Jesus und wo irgendwie das steht, was eben das heisst, Jesus nachzufolgen, irgend so etwas. Und ich lese den Artikel von der NZZ und denke, das hat doch jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun, das sind doch einfach Räumlichkeiten. Aber sobald es um Jesus geht, bedeutet Nachfolge eben plötzlich Scham. Es bedeutet manchmal auch, gehasst zu werden. Und Menschen redet sofort in Widerspruch, wenn es auf Jesus zugeht. Aber irgendwann wird der Vorhang fallen und dann wird Jesus kommen als Mittelpunkt vom Geschehen, in der Herrlichkeit von dem Vater, mit den Engeln umgehen und sie werden einziehen und dann wird es offenbar worden, die Herrlichkeit von den Kindern Gottes, wo dann wirklich gezeigt wird, was es bedeutet, eine Nachfolge. Und jetzt im zweiten Teil, dort steht noch: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seiner Herrlichkeit. Und der Text ist eher schwierig zum Auslegen. Es gibt einige, die sagen, jetzt wenn ich von einer liberalen Seite her komme, müsste ich sagen, ja, Jesus hat sich duschen gehabt. Er hat gemeint, es wäre eine kurze Zeit, bis er wiederkommt. Aber die andere, die plausiblere These ist eigentlich, wenn man daran glaubt, dass Jesus Sohn Gottes war und gewusst hat, was er sagt, dass das Wirklichkeit ist. Und dass es einige von diesen Jüngern gegeben hat, die er angesprochen hat, die wirklich die Herrlichkeit plötzlich wie über ihrem Herz aufgehoben wird. Und sie merken plötzlich, wow, das ist alles wahr. Sie sind so in dieser Dimension drin von Jesus Christus und merken, dass er wirklich das Reich bekommen hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So hat es Jesus gesagt im Kapitel 28 vom Matthäus-Evangelium. Wohin weist uns Jesus mit dem Text? Es ist nichts anderes als Pfingsten und der Pfingstsonntag. Und es ist klar, dass wir unsere Nachfolgschaft, ob zum Leben oder zum Tod, ihm nur könnt versprechen, wenn wir den Blick von dieser Majestät und von dieser Königlichkeit von Jesus Christus bekommen. Wenn wir unseren Vorhang von unserem Herz geliftet wird und wir merken, wow, Jesus ist wirklich König und Jesus ist wirklich herrlich. Und wohin weist das? Das ist jetzt keine pfingstliche Erweckung. Natürlich, also Pfingsten ist eine pfingstliche Erweckung, aber der Text weist eben gerade auch auf besondere Stellen hier in der Bibel. Zwar der Stephanus, der als erster Märtyrer wird sterben. Und er kommt kurz vor seinem Tod einen Einblick über in die Herrlichkeit von Jesus Christus und sieht plötzlich, wie er in den Himmel rauf und sieht Gottes Thron und Jesus Christus zu seiner Rechten sitzen. Wie das genau ausgesehen hat, können wir uns kaum vorstellen, aber blickt plötzlich vor seinem Tod in eine andere Dimension und merkt, wow, all das ist wirklich wahr. Und er kommt, sieht Jesus kommen in seinem Reich und in seiner Kraft. Ein anderes Beispiel ist Johannes Offenbarung. Johannes auf Patmos, in der Verbannung, große Leidenszeit, ist im hohen Alter. Und in dieser Vision sieht er Jesus vor sich plötzlich, auch in seiner Herrlichkeit, blendend wie eine Sonne, strahlend weiss. Und er kreit vor ihm zu Füßen, wie tot steht dort. Und Jesus legt seine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Mir sind gegeben die Schlüssel des Himmels und der Hölle. Auch für uns bedeutet das, dass wir immer wieder auf die Majestät von Jesus schauen, auf seine Herrlichkeit und auf seine seinen Charakter, auf seine Person, auf seine Liebe, wie er eben das Kreuz auf sich genommen hat und bis zum Ende gegangen ist und wie er sich nicht schade war, für uns ans Kreuz zu gehen und für uns bis zum Letzten zu gehen und wirklich den Preis zu zahlen. Wo er durch seinen Fersen den Nagel bekommen hat und durch seine Hände den Nagel geschlagen worden ist und er an dem Kreuz Stunden ums Überleben gekämpft hat, bis er am Schluss gesagt hat, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus fordert Volksschaft und er redet Klartext. Er macht Werbung, wo eben nicht Vanilleglasse ist, wo schlussendlich nicht verhebt. Keine Schokosauce, wo schlussendlich drüber läuft, aber in Wahrheit nur Bindemittel sind mit Farbstoff. Er sagt, was es bedeutet, Nachfolge zu leisten. Gerade wenn man in die Geschichte hineinschaut von den Jüngern, die er jetzt ja auch angesprochen hat, bewahrheitet sich alles, was er gesagt hat. Und zwar alle 11 Jünger nach dem Eusebius sterben im Volk von einem gewaltsamen Tod. Nur ein Jünger stirbt an einem natürlichen Tod. Das ist der Johannes, der eben, wie schon gesagt, in Patmos auf der Insel in Verbannung lebt. Und auch für uns können wir nicht wissen, ob Jesus Christus für uns ein Leben bestimmt hat, das einfach wird sein, oder auch ein Leben, das manches schwere Schicksalsschläge beinhaltet. Wo es darum geht, schlussendlich zu sagen, okay, es ist wirklich schwierig und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehe. Aber Jesus, ich habe dir gesagt, ich folge dir nach, sei es zum Leben oder zum Tod, sei es, woher es geht. Ich folge dir nach und ich möchte alle Kosten überdenken und so weit gehen, wie du von mir verlangst. Jesus schmiert uns kein Honig ums Maul, sondern die Wahrheit. Und ich finde das ganz spannend. Natürlich habe ich jetzt als junger Mensch auch schon gewisse Situationen gehabt, die sind vielleicht schwierig gewesen, wie zum Beispiel ja, wegziehen an einen neuen Ort, all meine Freunde hinter mir zu lassen und als Prediger irgendwo neues Herz zu gehen. Oder ja, ich bin ein Jahr lang in der Mission in Brasilien und es war auch eine schwierige Zeit gewesen. Aber so wirklich das Leiden und der Schicksalsschlag muss ich zugeben, wo ich jetzt wirklich davor gestanden wäre und gesagt hätte, Jesus, also jetzt geht es zu weit, ich kann fast nicht mehr, den habe ich noch nicht gehabt. Aber ich habe das Privileg, in der FWG Bern auch mit vielen älteren Leuten Zeit zu haben. Und da hört man manchmal Lebenssituationen oder Leben haben wir vor sich, wo wirklich irgendwann an einem Punkt gekommen sind, wo sie wirklich gehadert haben. Und wo das wirklich bis zu dem Punkt gekommen ist und sie haben müssen sagen, Jesus, ich folge dir trotzdem noch, obwohl die Situation jetzt gerade wirklich alles von mir fordert und ich fast nicht mehr weiter kann. Und gerade vor kurzem, vor einigen Tagen, haben wir eine ältere Frau beerdigt, wir haben eine Beerdigung gehabt, sie ist 83 war und die Frau ist wirklich so eine Glaubensheldin, so eine Perle, wo Gott wirklich gebraucht hat über all ihre Jahre. Sie ist ganz eine demütige und stille Frau gewesen, aber wenn man mit ihr geredet hat, hat sie einem eine Geschichte erzählen, besonders aus ihrer Kindheit, wo sie ein Verdingkind war. Ein Verdingkind. Und sie ist von einer Familie zur nächsten gereicht worden und ihre Mutter hat ihr gesagt, eigentlich wünsche ich mir, dass du gar nicht existieren und nicht geboren wärst. Und sie kommt in eine Pflegefamilie, da hat sie müssen mit einem Wagen, den sie nachgezogen hat, mit 7, jeden Tag einen Wagen voll von Rostmist zusammenlesen auf dem Weg. Und hat müssen heimkommen. Und ihren Vater, ihren Pflegevater, hat sie abgeschlagen, sobald sie den Wagen nicht vollgebracht hat am Ende des Tages. Oder eine andere Pflegefamilie, die sie hatte, hat ihre Hände ins heiße Wasser gedrückt, wo sie, weil sie jetzt heiß war als kleines Kind und sie noch eine weiche Haut hatte und hat gesagt, du wäschst jetzt ab, ob es jetzt heiß ist oder nicht. Und irgendwann, wo sie zum Glauben kam, ist sie an den Punkt gekommen, wo sie den Groll und den Hass in sich drin noch hatte. Und sie ist an den Punkt gekommen, wo Jesus sie immer stärker auffordert hat und gesagt hat, du möchtest mir nachfolgen, es bedeutet, es kostet ja alles. Vergib diesen Menschen. Vergib deiner Mutter. Und fang dich an zu kümmern um deine Mutter, die dir so viel angetan hat. Und sie beschreibt ihre kurze Biografie, die sie geschrieben hat von ihren ersten 20 Lebensjahren, dass sie das gemacht hat. und der Groll all mehr von ihr abgefallen ist. Und sie hat ihre Mutter zu Weihnachten eingeladen, ihren Geburtstag. Ihre Mutter hat nie den Groll abgelegt. Sie hat immer schlussendlich, ist immer verbittert geblieben bis zum Schluss. Aber sie hat ihr gedient und ist einfach in dem Sinne ein Zeugnis gewesen. Und es hat mich so beeindruckt, das Lebenszeugnis von ihr. Und ich merke einfach, doch, es gibt Situationen, wo es wirklich darauf ankommt. Sind wir bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich bin bereit, ich folge dir nach, ich diene dir, woher das es geht, was du mit meinem Leben machen möchtest. Ich möchte dir dienen. Zum Schluss möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus, du siehst auch, dass wir deine Hilfe brauchen bei diesen auffordernden Worten. Und heute ist der Pfingstsonntag. Ja, und die Jünger sind vor dem Pfingsttag wirklich eine Gruppe gewesen. Manchmal wirklich haben sie das nicht geschafft, was du von ihnen gefordert hast, oder eigentlich ganz viel. Sie sind am Schluss, wo sie das Kreuz hätten können auf sich nehmen, alle geflüchtet und haben dich allein gelassen. Und trotzdem hast du aus all denen nachher Menschen gemacht, die ihr Leben ganz für dich hingegeben haben, die sogar auf sich genommen haben, in gewaltsamen Tod zu sterben. Und Herr, du hast aus ihnen so etwas gemacht. Und auch wir brauchen deine Hilfe. Wir können es nicht allein. Herr, wir sind auf dich angewiesen, auf deine Gnade. Nur du kannst es uns bewirken, durch deinen Geist, dass wir fähig werden, wirklich zu sagen, Herr, und ich folge dir noch und bin kompromisslos bereit, das zu tun, was du von mir verlangst. Herr, bitte segne uns und gib uns einfach die Kraft und die Gnade immer wieder durch deinen Geist. Amen.